Ein Schrei stört uns auf, liebe Gemeinde, heute am zweiten Advent. Ein leidenschaftliches und lautes Rufen. Es klingt als Echo nach in dem alten Lied, das wir gerade eben miteinander gesungen haben. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein ungewöhnliches Predigtwort, ein wildes Klagen, ein lautes Ringen mit Gott, das in dieser Wucht und Sprachgewalt einzigartig ist in der Bibel. Das steht beim Propheten Jesaja am Ende, im 63. und 64. Kapitel, die Klage Israels am Rande der Verzweiflung. So schau nun vom Himmel, Gott, und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflossen und dass man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Rede mit uns, Herr, und tu wohl an uns, die wir auf dich harren. Amen. Es war nach der Zerstörung Jerusalems im 5. Jahrhundert vor Christus. Die Hauptstadt auf dem Berg Zion, wo sich auch heute wieder Menschen hassen und bekriegen, auf dem Tempelberg. Gottes Stadt lag in Schutt und Asche. Der Tempel völlig zerstört, das Allerheiligste, der Ort der Gottesgegenwart, geschändet und verbrannt. Und die erschöpften und gedemütigten Juden wurden verschleppt ins Land der Sieger nach Babylonien. Und Gott hatte es zugelassen. Er hatte den Zusammenbruch nicht verhindert. Die zerstörten Häuser, die geschleiften Mauern, die vielen Gestorbenen und die verzweifelten Menschen, Gott hatte nicht eingegriffen. Er hatte das Chaos nicht abgewendet. Und er war, ja weiß Gott wo, hier war er jedenfalls nicht, hier, wo er gebraucht wurde. Natürlich hatte Israel die Katastrophe selbst verschuldet. Sie hatten Gottes Warnungen immer wieder in den Wind geschlagen. Sie hatten die Propheten ignoriert und bekämpft und sogar umgebracht. Ja, selber schuld. Und trotzdem, hätte Gott uns nicht aufhalten können? Warum hat er unseren Ungehorsam zugelassen? Warum hat er uns nicht früher schon die Schaufeln aus der Hand geschlagen, mit denen wir den Abgrund gegraben haben und unser eigenes Grab? Und wo ist er jetzt? Der Himmel verschlossen, Gott verschlossen und sein Herz verschlossen. Aber er ist doch unser Gott, auch wenn wir ihn verlassen haben. Ja, wir sind selber schuld, aber könnte er nicht trotzdem wiederkommen und uns helfen? Er war und ist doch unser Vater, unser Erlöser, so kennen wir ihn doch. Gilt das jetzt nicht mehr? Wo ist dein Eifer, Gott? Wo ist dein Eifer für deine Menschen? Und wo ist deine Macht? Wo ist deine große und doch immer noch unerschöpfliche Barmherzigkeit? Fragen ins Leere, Fragen ins Graue hinein, in einen öden Himmel, in einen verschlossenen Himmel. Hörst du uns nicht mehr? Kriegst du denn gar nichts mehr von uns mit? Aber vielleicht hört er es ja doch. Denn was sollen wir sonst machen, als ihm in die Arme laufen und zu dem fliehen, den wir verraten haben? Was bleibt uns übrig, als zu dem zu gehen, der alleine unsere Not noch wenden kann? Darum zeige dich, Gott, unser Vater, wenn du uns hörst, und sei uns über alle Maßen gnädig. Komm und zerreiß den Himmel, in dem du dich verborgen hältst. Komm mit Macht, so dass alle es sehen und alle Spötter klein beigeben müssen. Komm und zeige dich in deiner Hoheit und Fürsorge über alles, was wir hoffen können, weit hinaus. Was für ein Klagen und Schreien und Sturmbeten an diesem Tiefpunkt der Geschichte Israels in höchster Not und in der selbstverschuldeten Verlassenheit, verzweifelt und doch zugleich so unbeugsam hoffnungsvoll. Und wir sind nicht Israel, aber in einer chaotischen Welt leben wir auch, in einer gottverlassenen Welt. Ach, dass du den Himmel zerrissest, so wie gerade unsere Gesellschaft zu zerreißen droht, wo die Geduldsfäden überdehnt sind und uns um die Ohren fliegen, wo wir nach 2 Jahren Pandemie, 2 Jahren Krisenmodus und Kontaktbeschränkungen, 2 Jahren Notmaßnahmen und enttäuschten Hoffnungen, wo wir einfach erschöpft sind und überreizt, wo das Verständnis füreinander deutlich schwindet und manchmal umschlägt in Wut. Dabei ist dieses Virus nur die kleine Krise, verbunden und verursacht durch die weitaus größere, dass unser Klima am Kippen ist und jetzt bald unumkehrbar in die Wüste führt und in den Hunger und in das Fliehen und das Sterben von Millionen Menschen, Tieren und Pflanzen. Es ist zum Verrücktwerden, es ist zum Verdrängen und zum Verschwören, nur dass das alles nichts hilft. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, bevor unsere Erde zerreißt. Zeig dich doch endlich und nimm das Heft in die Hand. Auch wenn das viele Leute wundern würde und befremden, weil sie mit dir schon lange nicht mehr rechnen. Verrückt, dass bei dem großen Zapfenstreich und Abschied für Angela Merkel keiner öffentlich sagen mochte, dass ihr letzter Liedwunsch, großer Gott, wir loben dich, dass dieser von ihr wohlgesetzte Schlussakkord ihrer Regierungszeit, dass dies etwas mit Angelas Glauben zu tun haben könnte und nicht nur eine biografische Notiz zur Herkunft aus dem Pfarrhaus war? Ist denn der persönliche Glaube inzwischen öffentlich und politisch so undenkbar geworden und unsere Kirche so unsichtbar und so schwach? Oder bist du Gott tatsächlich nicht mehr von dieser Welt? Denn auch wir nehmen dich oft nicht mehr wahr. Du zeigst dich nicht, jedenfalls nicht deutlich genug. Und am Ende haben dann die Kritiker recht. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Nicht nur über Afghanistan und über Nigeria und über Israel und Palästina und auch über Südafrika und Bangladesch, für die wir in diesen Tagen sammeln, bei Brot für die Welt. Nein, nicht nur woanders sollst du dich zeigen, sondern hier bei uns in Bühl. Siehst du die Spannungen in unseren Ehen und Familien, die Streitigkeiten zwischen Partnern und Geschwistern, die Sorgen um ein Kind, die Sorgen um die Eltern, die Sorgen um mich selbst? Wo bist du und weißt du etwas von unserer Einsamkeit und Überforderung, von unserer Furcht vor dem Leben und manchmal vor uns selbst? Wo bist du und wo bleibst du? Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, wenn es dich denn noch gibt? Das sind so krass ehrliche Worte, die wir hier in der Bibel hören. Die Frage nach Gottes Wirklichkeit und Wirksamkeit ganz ungeschminkt und ungeschönt. Aber nicht nur darum berühren sie uns, diese Worte aus dem Propheten Jesaja in unserer gottlosen und schwierigen Zeit, sondern sie berühren mich auch, weil darin eine große Widerständigkeit zur Sprache kommt. und ein so starker heiliger Trotz, dass hier nicht über Gott geklagt wird und über seine Abwesenheit, sondern dass der Prophet so deutlich und beharrlich mit Gott redet, mit ihm ringt und klagt ins Ungewisse und dabei doch in seine Arme flieht. Ja, es klingt wie eine fromme Kündigung und dabei ist es doch ein ganz inniges Sehnen, verwundet und vertraut, sich erinnernd, fordernd und voller Leidenschaft, wie der Prophet hier betet, dass wir doch auch Gott so in den Ohren liegen und nicht locker lassen, dass wir doch auch so beten, auch in dieser Verwirrung und mit den vielen offenen Fragen, auch angesichts der eigenen Schuld und sogar angesichts der offenkundigen Abwesenheit Gottes, dass wir nicht nachgeben, dass wir ausharren und nicht aufhören, mit ihm zu reden und gegen unsere Erfahrung glauben. Es gibt ein starkes Gebet aus dem jüdischen Ghetto. Es ist aus den größter Dunkelheit entstanden. Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Wo bist du, Vater? Wo ist dein Eifer und deine große herzliche Barmherzigkeit? Du, unser Erlöser, Richter, Retter, König, wir hören nicht auf, dich anzubeten und dich zu suchen. Und das hier ist die Sprache einer innigen Beziehung und einer schier unglaublichen Beharrlichkeit. Gegen allen Augenschein, gegen unsere eigene Gefühlsverfassung und Erfahrung, auch gegen unsere eigene Schuld. Hier lautet die Frage nicht allgemein und distanziert, wo ist Gott? So als seien wir die Richter und Gott auf der Anklagebank, sondern wo bist du, Gott? Du bist doch unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Eine der wenigen Stellen im Alten Testament, wo Gott so nah als Vater angesprochen wird, ausgerechnet hier. Sind wir auch so unbeirrbar und beharrlich wie ein Liebender, dass wir in unserem Scheitern, wie in unserer Schuld, in unserer Not und in unserem Zweifel doch immer noch und immer wieder hinfliehen zu ihm, dass wir nicht aufhören zu hoffen, zu beten, zu suchen und auch zu handeln hier in dieser Welt, von Gottes Größe sprechen, ihn anbeten, von ihm Großes erwarten. Großer Gott, wir loben dich. Wer sollte das jetzt noch singen, wenn nicht wir? Wer sollte jetzt noch mit anpacken und die Hoffnung hochhalten, wenn nicht wir, seine Gemeinde? Zumal wir tatsächlich auch noch mal an einem anderen Punkt in Gottes Geschichte mit uns Menschen stehen, als damals vor 2500 Jahren. Weil Gott den Himmel längst zerrissen hat, von oben her bis unten aus, als er in Jesus Christus Mensch geworden ist. Denn da ist geschehen, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je zuvor gehört hat. Unglaubliches, Gewaltiges, was niemand damals denken konnte und womit kein Mensch so gerechnet hat. Paulus schreibt davon im 1. Korintherbrief und verweist auf diese Stelle, auf diesen alten Propheten. Weil Gott zuletzt nicht kraftvoll, eindrucksvoll, mit Blitz und Donner kam, mit Feuer, das vom Himmel fiel, sondern fast unbemerkt, in einem dunklen Loch, kam er zur Welt, in Bethlehem, und war vom Tod bedroht von Anfang an, ein Flüchtlingskind, und hat dann unter uns gelebt, fast unauffällig und wie einer von uns, und ließ sich kreuzigen und hat uns so mit sich versöhnt. So hat Gott den Himmel zerrissen und hat sich uns geoffenbart. So hat er sich als unser Vater erwiesen. Und seither wissen wir, was Israel so noch nicht wissen konnte, dass es auch hier und heute und für uns, für dich, dass es keinen Ort gibt auf der Welt und keine so schwierige Erfahrung, keine Verlorenheit, in der Gott uns nicht nah wäre, um uns beizustehen, uns Mut zu machen, Kraft zu geben, zum dennoch Hoffen und auch zum Handeln, auch jetzt hier in dieser gefährdeten und dabei doch immer noch so wunderbaren Welt. Es ist und bleibt seine Welt und seine Schöpfung und nicht unsere. Und darum lohnt es sich, nicht aufzugeben. Das ist das Wunder, auf das wir uns in diesen Tagen vorbereiten und das uns an Weihnachten wieder vor Augen steht und zugleich verborgen bleibt. Ein Stall, eine junge Frau, ein Kind, die Spannung bleibt also bestehen. Das Fragen, das Klagen, das Bitten, das Schreien bleibt, das Warten bleibt, das Harren, bis Gott am Ende offenbar werden wird. Aber, und das macht den Unterschied, wir warten nicht mehr auf einen, der da kommen soll, sondern auf den, der schon gekommen ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.